Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 15. März auf Rabe. Auch heute beschäftigt uns noch einmal das Thema Hausbesetzung. Diesmal beleuchten wir die Vorgänge auf der Seite der Besitzenden. Wir sprechen mit Baudirektorin Barbara Eck-Rienzer über die besetzte Liegenschaft auf dem Vonroll-Areal. Sie erzählt uns, warum der Kanton im Eiltempo mit dem Kollektiv Fabrikul eine Zwischennutzung aushandeln konnte. Weniger transparent als die Berner Kantonsregierung gibt sich das Schweizer Parlament. Warum das so ist, besprechen wir mit Lobbywatch. Denn morgen debattiert im Bundeshaus der Ständerat darüber, ob ein Lobbyregister eingeführt werden sollte, das offenlegt, wer die Einflüsterer und Einflüstererinnen der Parlamentsmitglieder sind. Sperrung statt Offenheit. Das ist die Internetpolitik der Universität Fribourg. Der Chaos Computer Club deckt auf, dass die Universität mit Netzsperren Wissen zensuriert. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Marco Kamenisch ist frei. Das berichten verschiedene Medien und berufen sich auf den Anwalt des bekannten Umweltaktivisten. Er hat das Gefängnis letzte Woche bedingt verlassen. Er war davor rund ein Vierteljahrhundert im Gefängnis. Als militanter Gegner der Atomkraft verübte er in den 1970er Jahren Anschläge auf Strommasten und musste deswegen ins Zuchthaus. Er floh Anfang der 80er Jahre und verbrachte rund 10 Jahre im Untergrund. In Italien wurde er dann gefasst und wieder ins Gefängnis gesteckt. Weil ihm der Mord an einem Grenzwächter angelastet wurde, kam er danach auch in der Schweiz ins Gefängnis. Für viele militante Aktivisten und Aktivistinnen gilt Marco Kamenisch als Vorbild. Die AHV-Reform soll weiterhin eine Rentenerhöhung von 70 Franken beinhalten. Dafür soll der Mehrwertsteuersatz nicht um 1, sondern nur um 0,6% erhöht werden, so der Kompromiss der Einigungskonferenz von National- und Ständerat, der letzte Nacht beschlossen wurde. Die Mitte-Links-Allianz konnte sich offenbar durchsetzen, was jedoch nicht bedeutet, dass der Nationalrat diesem Kompromiss in der Schlussabstimmung am Freitag zustimmt. Jede Stimme zähle, berichten die Bundeshausmedien. Laut SRF müssten einzelne SVP- oder FDP-Parlamentsmitglieder oder die grünliberale Fraktion umschwenken. Dann käme die Abstimmung durch. Ansonsten ist die Altersreform 2020 vorläufig gescheitert. In Griechenland kam es in den letzten Tagen vermehrt zu Demonstrationen, bei denen es auch zu Ausschreitungen kam. Das berichtet unter anderem die sozialistische Tageszeitung Neues Deutschland. Zu den Kundgebungen aufgerufen hatten anarchistische und außerparlamentarische Gruppierungen wegen der Räumung verschiedener besetzter Häuser. Einige dieser am Montag geräumten Häuser beherbergten auch viele Geflüchtete. Laut verschiedenen Medienberichten ging es den Geflüchteten in den autonom verwalteten Unterkünften oft besser als in den staatlichen Asylzentren. Weil viele europäische Länder die Grenzen dicht gemacht haben, sitzen nach wie vor Zehntausende von Geflüchteten in Griechenland fest und leben dort oft unter menschenunwürdigen Bedingungen. Laut der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet sollen in Syrien gezielt mehr als 800 Menschen im Gesundheitswesen getötet worden sein. Die meisten Ärztinnen und Pfleger wurden bei Angriffen auf Spitäler getötet. Rund 100 seien zu Tode gefoltert worden, über 60 seien gezielt hingerichtet worden. 15.000 Ärzte und Ärztinnen sind seit Ausbruch des Krieges vor 6 Jahren geflüchtet. Das sind rund die Hälfte aller Mediziner und Medizinerinnen. Zum Wetter. Morgen Donnerstag beginnt der Tag sonnig bei wechselnder Bewölkung. Am Nachmittag wird der Himmel voraussichtlich ganz blau. Das Thermometer zeigt 17 Grad. Übermorgen Freitag nimmt die Bewölkung dann wieder zu. Es bleibt voraussichtlich trocken, wenigstens bis am Abend. Die Höchsttemperatur beträgt 16 Grad. Das letzte Winterwochenende wird nass und eher kühl.
Rabe Info.
Bald fliegen die Späne in der alten Schreinerei auf dem Vonroll-Areal in der oberen Lenggasse in Bern. Das Kollektiv Fabrikul darf bleiben. Aus der Hausbesetzung im Februar wurde eine Zwischennutzung mit Vertrag im März. Im Eiltempo ausgehandelt mit dem Besitzer des Gebäudes, dem Kanton Bern. Wilma Rall sprach mit der zuständigen Berner Baudirektorin Barbara Ecker-Jenzer über das pragmatische Vorgehen in diesem Fall.
Die alte Schreinerei auf dem Vonroll-Areal darf zwischen uns genutzt werden, zumindest das Erdgeschoss. Zuerst hieß es ja seitens des Kantons, das Gebäude sei einsturzgefährdet und aus sicherheitstechnischen Gründen nicht bewohnbar. Das Kollektiv ließ dann ein zweites Gutachten, eine Prüfung nochmals erstellen. Es scheint, als habe sie dieses Gutachten nun überzeugt.
Nein, es ist tatsächlich so, dass die oberen Stockwerke aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden dürfen, auch nach wie vor nicht. Uns wurde, weil das Gebäude seit längerer Zeit ja geschlossen ist, auch wirklich mitgeteilt, dass das einsturzgefährdet ist. Wir haben dann selber einen Experten beauftragt, um zu schauen, wie das mit der Sicherheit aussieht. Und das hat mich dann schlussendlich überzeugt.
Warum haben Sie jetzt diese Mühe überhaupt auf sich genommen, das nochmals genauer anzuschauen?
Ja, die Leute, die dort sind, wir haben schon Erfahrung mit Zwischennutzung. Wir hatten auch an der Murtenstraße über längere Zeit eine Zwischennutzung. Wir hatten in Biel verschiedene Zwischennutzungen. Und wenn sich die Leute an die Regelungen halten und mit uns einen Vertrag abschließen, dann finde ich eine Zwischennutzung durchaus positiv.
Dieser Vertrag beinhaltet zahlreiche Auflagen zu Brandschutz. Sie müssen die Hausordnung der Universität auf dem Vorplatz respektieren. Sie müssen eine Privathaftpflicht abschließen für Personen- und Sachschäden, falls sie vorkommen sollten. Das Kollektiv darf jetzt bleiben, vorerst mal bis Ende Juli. Das sind 4,5 Monate. Die Räumlichkeiten herzurichten, dass sie wirklich genutzt werden können, dauert eine Weile. Wahrscheinlich sind die neuen Bewohner im Juli gerade erst einmal richtig angekommen. Warum nur so kurz?
Ja, weil wir uns auch überlegen, was wir mit dieser Liegenschaft längerfristig und auch mittelfristig machen wollen. Ende Juli 2017, das ist das Verhandlungsergebnis. Wenn das Kollektiv die Zwischennutzung, wenn sich in der ganzen Zeit alles als positiv herausstellt, auch in Bezug auf die Anwohnerschaft, dann besteht die Option im Vertrag, dass er verlängert werden kann.
Das Haus ist ja denkmalgeschützt, also abgerissen werden darf es nicht. Geplant ist vorerst auch nichts. Das Kollektiv hat ja bereits vorgeschlagen, die oberen Stockwerke selber zu renovieren. Wie stehen Sie diesem Ansinnen gegenüber?
Nein, das geht im Moment nicht. Also wir werden jetzt Sicherungsmaßnahmen machen. Im Vertrag ist auch klar, dass nur das Erdgeschoss gebraucht werden darf. Die oberen Stockwerke dürfen nicht gebraucht werden. Und es darf auch am Gebäude nichts verändert werden, eben weil es denkmalgeschützt ist.
Die Stimmung in Bern ist ja derzeit doch etwas aufgeladen, seit das besetzte Haus an der Effingerstraße polizeilich geräumt wurde. Günstiger Wohnraum ist ein knappes Gut. Es gibt einige leerstehende Häuser, einen großen Bedarf, diese zumindest zwischenzunutzen. Inwiefern hat jetzt diese ganze Vorgeschichte dazu beigetragen, dass das Kollektiv nun bleiben darf?
Ja, also eigentlich nicht sehr viel, so muss ich sagen. Wir haben, wie gesagt, schon verschiedene Zwischennutzungen gehabt im Kanton und wo dies möglich ist und eben wir auch einen Vertragspartner haben, dann machen wir diese Zwischennutzungen immer. Das ist bei uns in den vergangenen Jahren immer so gewesen.
Soweit Barbara Ecker-Jenzer, SP-Regierungsrätin und Baudirektorin des Kantons Bern. Ein Gespräch mit den BesetzerInnen vom Kollektiv Fabrikul gab es in der Sendung Polyphon von gestern. Den Podcast dieser Sendung gibt's auf rabe.ch.
Rabe Info.
Bevor wir uns der nationalen Politik zu Transparenz und Internetfreiheit zuwenden, werfen wir den Blick einmal mehr über den grossen Teich. In den USA macht zurzeit ein Video Furore. Der Rapper Snoop Dogg erschießt darin den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump mit einer Spielzeugpistole. Den Clip gibt's auf rabe.ch, den Song Bad Bad Not Good jetzt hier.
They get off. Fuck around and get your whole face bit off. Sinister, spit truth like a minister. So until I'm a monster, when it's the right time, nighttime. Nigga trying to creep and keep from dying in these motherfucking streets. Fuck the police. From a black man's point of view, spray that shit, say that shit. We right in front of you, each and every one of you. I'm not gonna tell y'all niggas what we gonna do, but whatever y'all did, put two on it and put a foot on your neck with a shoe on it. Resident Evil. It's all on camera and they still don't believe me. Clowning around. Don't come your clown ass round here, nigga. You gon' get down. Real talk. I'm leaving all you clown ass niggas outlined and sharp. Stay black. Pay back. From way back. I'm the homie, but the motherfucking homie don't play now. Cut the motherfuckers off the leash. It's been a week since my dogs ain't let them eat. See, I'ma tell you up front and uncut. See, I'ma stand up, nigga. I'ma man up, nigga. Get what I gotta get. A bitch nigga gon' talk a whole lot of shit, which is the main reason why you stuck around. And I don't fuck around. I'm blowing new purple in a new circle. I don't wanna hurt you, but I'll disperse you and send you back to the earth you came from. Game gun, same one that I used in another galaxy. Actually, it's all fact to me. If I ruled the world, would it come back to me? Black to me, with my hand on that thing. I'm from the home of the brave, land of the gang.
Rabe Info.
Vor 2 Jahren erschütterte eine Affäre das Bundeshaus. Offenbar hatten Lobbyisten der Berner Nationalrätin Christa Markwalder einen Vorstoß diktiert. Dieses Vorgehen scheint zwar üblich zu sein, der Skandal war jedoch, dass hinter dem Vorstoß kasachische Politiker standen, also eine Interessensgruppe aus dem höchst diktatorischen Land Kasachstan. Diese bezahlten einer PR-Agentur mehrere tausend Franken dafür zu sorgen, dass die Politikerin den Vorstoß einreichte. Einen Moment lang sah es ganz danach aus, dass nach dieser Affäre im Bundeshaus bald mehr Transparenz herrschen könnte. SP-Ständerat Didier Berbera verlangte ein sogenanntes Lobbyregister fürs Bundeshaus und der Ständerat stimmte dem zu. Jetzt aber, wo es darum ginge, auch das entsprechende Gesetz anzunehmen, harzt es wieder. Die zuständige Ständeratskommission hat sich äußerst knapp dagegen ausgesprochen, mit Stichentscheid des Präsidenten. Morgen Donnerstag entscheidet nun der Rat. Lobbywatch, die Organisation für mehr Transparenz in der Politik, ist skeptisch. Wilmar Alsch fragte Co-Präsidenten Thomas Angeli, warum.
Wir befürchten, dass der Ständerat seiner Kommission folgen wird und diese parlamentarische Initiative endgültig abschreiben wird, was dann bedeuten würde, dass ein Lobbyistenregister wieder längere Zeit vom Tisch wäre.
Linke und Grüne sprechen sich großmehrheitlich für dieses Lobbyregister aus. Die Bürgerlichen sind gespalten. Somit scheint die Entscheidung doch noch offen für Donnerstag.
Es gab schon bei der Abstimmung über die parlamentarische Initiative, ob man die überhaupt annehmen will, ein sehr knappes Resultat. Und jetzt, da die Kommission mit Stichentscheid wieder Nein sagt und doch der eigentliche Anlass für diese parlamentarische Initiative, nämlich die Kasachstan-Affäre, schon fast 2 Jahre zurückliegt, da denken wir, dass es wirklich knapp werden könnte.
Sie haben die Kasachstan-Affäre angesprochen. Ist das jetzt schon wieder kalter Kaffee 2 Jahre danach?
Das scheint sehr kalter Kaffee zu sein im Bundeshaus tatsächlich. Es wurden praktisch alle Vorstöße, die damals eingereicht wurden, und das waren nicht wenige, das waren mehr als ein Dutzend, die wurden abgelehnt. Und offenbar ist man sich einfach im Bundeshaus und vor allem im Ständerat nicht bewusst, wie wichtig das ist für eine Demokratie, einfach, dass man transparent ist und dass man auch sagt, für wen, dass man eben beispielsweise arbeitet, wen man ins Bundeshaus hineinlässt. Das ist etwas, das scheint längstens wieder vergessen zu sein.
Im Gespräch mit Ihnen meinte Kommissionspräsident SVP-Ständerat Peter Föhn, er wolle schon mehr Transparenz eigentlich, aber das Gesetz sei ein bürokratischer Papiertiger, viel zu kompliziert, dem könne er nicht zustimmen. Wie komplex ist denn dieser Gesetzesentwurf?
Also ich kann einfach Herrn Föhn entgegenhalten, wenn es eine eher kleine Organisation wie Lobbywatch schafft, Transparenz herzustellen, dann sollte es doch eigentlich eine Bundesverwaltung und die Parlamentsdienste auch schaffen. Zumal geistern im Bundeshaus Zahlen herum von 400 oder 1000 Lobbyisten, die dann plötzlich auftauchen werden. Da fehlt jeder Beweis, dass es wirklich so viele wären. Das sind unseres Erachtens doch eher Ausreden, weil man eben einfach keine Transparenz will.
Auch heute müssen sich alle Gäste und somit auch die LobbyistInnen ja anmelden im Bundeshaus. Wäre es da nicht ein leichtes, die dahinterstehenden Organisationen und Firmen einfach noch anzugeben? Man müsste ja nicht so weit gehen.
Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Tatsache ist, dass heute wer mit einer Tagesakkreditierung oder als Tagesgast eines Parlamentariers kommt, nicht angeben muss, in wessen Interessen dass er im Bundeshaus ist. Und das muss ganz sicher geändert werden.
Ihr seid ja selber daran, für mehr Transparenz bezüglich Interessensverbindungen, Lobbyismus zu sorgen. Ihr seid daran, eine Visualisierung zu gestalten, wo man sieht, welche Branchen über welche Kanäle in der Bundespolitik mitmischen. Wie schwierig war es denn oder ist es, an die dafür notwendigen Informationen zu kommen?
Das ist nicht unbedingt schwierig, aber das ist sehr aufwendig. Also das muss man sich so vorstellen, dass wir pro Parlamentarier und pro Gast, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 1 und 3 Stunden sicher investieren müssen. Das ist eigentlich nicht finanzierbar. Was wir jetzt zu finanzieren versuchen, ist unsere Visualisierung, damit man das dann wirklich auch besser sieht. Wir sind an einem Crowdfunding, das dauert noch bis nächsten Sonntag.
Soll diese Veröffentlichung auch politisch ein Zeichen setzen?
Sie soll vor allem für Transparenz sorgen. Also damit man dann auch wirklich mal sehen kann, wer in wessen Auftrag unterwegs ist im Bundeshaus. Ob das dann politische Auswirkungen hat, das müssen wir der Politik überlassen.
Thomas Angeli ist Co-Präsident von Lobbywatch. Zur Abstimmung über das Lobbyregister morgen Donnerstag im Ständerat hat Lobbywatch eine E-Mail-Aktion gestartet. Mehr Infos dazu gibt's unter lobbywatch.ch.
Rabe Info.
Vor 2 Wochen beschloss der Nationalrat in der Schweiz sogenannte Netzsperren einzuführen. Wer in Zukunft im Internet auf ein Online-Casino im Ausland zugreifen will, dem oder der dürfte in Zukunft der Zugang gesperrt werden. Was in diktatorischen Ländern und in vielen Unternehmungen bereits gang und gäbe ist, könnte bald die Internetfreiheit von allen betreffen, so die Befürchtung von Netzaktivisten und Aktivistinnen. Eine Organisation, die hier große Gefahren wittert, ist der Chaos Computer Club, CCC. Dieser hat soeben aufgedeckt, dass nun auch an der Universität Fribourg Netzsperren errichtet wurden. Webseiten, die möglicherweise Pornografie, Malware oder sogenannte extremistische Inhalte enthalten könnten, werden für Studierende und Forschende automatisch gesperrt. Jetzt protestiert Hernani Marquez vom CCC und erklärt, warum solche Sperren nicht funktionieren, wie er das bereits schon einmal getan hat.
Das ist an der Uni Zürich zum Beispiel schon einmal passiert im Zusammenhang mit der Pornografie, zwar 2014 im März. Und dann haben wir als Test gemacht und auch gesehen, dass ganz viele sonstige Inhalte, wie zum Beispiel das Tagesanzeiger Mami-Blog, irgendwelche juristischen Seiten, die auf Spanisch waren, zensiert waren oder sogar so Seiten wie anspornen.de, weil da Porn in der URL vorkam, also dieser Filter oder diese Zensurinfrastruktur der Firma Fortinet, eine US-amerikanische Unternehmung, die auch in Burma und anderen so komischen Staaten eingesetzt wurde, die war nicht gerade der Hit. Aber andererseits haben wir natürlich auch die grundsätzliche Natur dieser Sache kritisiert, dass überhaupt eine Universität so etwas errichtet, als habe die Uni Zürich ein besonderes Problem mit solchen Inhalten. Ganz abgesehen davon, dass man natürlich so Inhalte auch über das Handy konsumieren kann, wenn man Tethering macht oder halt die Inhalte mitnehmen kann auf dem Laptop. Das haben wir alles aufgezeigt und letzten Endes wurde diese Zensurinfrastruktur dann abgeschafft.
An der Universität Zürich wurde solche Internetzensur eingeführt. An der Uni Fribourg passiert das jetzt. Da gibt es Begriffe wie Adult, also das eben dann oft für Pornografie steht, Hacking, Malware, Sachen, die zensuriert werden. Jetzt bei einer Firma ist es ja noch oft üblich, dass sie das tut, damit die Leute, die dort arbeiten, nicht während der Arbeitszeit irgendwelche Pornoseiten besuchen. Warum verurteilen Sie das, wenn das jetzt die Uni Fribourg tut?
Es ist so, dass die Universitäten in der Schweiz das Internet mit aufgebaut haben, zusammen mit Switch, die ja für .ch.li Domains zuständig ist. Und es ist geradezu ein Hohn, dass jetzt hier die Umkehrung erfolgt, dass die Universitäten, die Hochschullandschaft Schweiz, zu den Totengräbern des Internets, des freien Webs in der Schweiz werden sollen. Das kann man auch in einem größeren Kontext betrachten. Wir haben jetzt ja das Geldspielgesetz, das mit Netzzensur passiert wurde, mit über 140 Ja-Stimmen vom Nationalrat. Und wir beobachten das mit großer Sorge, dass hier quasi in den Unis schon ein bisschen vorgeübt wird. Es ist unhaltbar, dass Universitäten, die eigentlich eine Vorbildfunktion haben, wo eben, wie gesagt, auch auf alle Informationen frei zugegriffen werden können muss, dass da quasi die Netzzensur jetzt geübt wird. Also es geht uns hier nicht insbesondere um die Uni Fribourg. Wir denken, dass es eine gute Universität ist, wie eigentlich alle Hochschulen der Schweiz. Aber man kann das jetzt nicht missbrauchen, um ein bisschen hier Netzzensur zu üben. Das dient dann letzten Endes sonst noch Politikern irgendwie als Beispiel, dass man das schon länger macht und so. Also das wollen wir direkt ganz ehrlich im Keim ersticken. Das darf keine Schule machen.
Henani Marquez vom Chaos Computer Club, Sie sind Netzaktivist und Sie haben jetzt auch die Netzsperren erwähnt, die vom Parlament jetzt in der jetzigen Frühlingssession beschlossen worden sind. Sie werfen der Uni Fribourg, aber auch dem Parlament vor, in eine Richtung zu gehen wie ein totalitärer Staat, wie Iran oder China, wo solche Netzsperren landesweit gemacht werden. Warum dieser Alarmismus, wenn man es so nennen kann?
Das ist kein Alarmismus. Wir können auch westliche Staaten beobachten, zum Beispiel England oder Großbritannien. Da haben sie die Webseite blocked.uk, wo man beobachten kann, welche Webseiten da zensiert werden. Also angefangen hat das Ganze mit der Totschlagkeule Kinderpornografie. Dann ging es schnell weiter zu Seiten, die jugendgefährdend sind. Mittlerweile sind wir bei Terrorpropaganda angelangt. Also England braucht sich den Blick mit China schon länger nicht mehr zu scheuen. Da sind viele Gemeinsamkeiten vorhanden. Man hat auch Differenzen, also kulturelle halt. Da auch gewisse Dinge sind in England halt okay, andere halt nicht. Es scheint ein bisschen eine Konvergenz hier zu geben, dass man hier irgendwie das Internet hier ein bisschen zurechtbüscheln muss. Und da sind wir einfach resolut dagegen. Die Leute sind selbstverantwortlich für die Inhalte bei Kinderpornografie. Das ist natürlich die Totschlagkeule. Ist die Lösung auch nicht, Stoppschilder aufzubauen? Also wenn auf der Straße jemand vergewaltigt wird, dann baut man auch nicht eine Umzäunung auf und sagt den Leuten, bitte gehen Sie weiter, sondern man handelt, man geht zur Quelle, macht Strafverfolgung bei den Leuten, die so Sachen machen und insbesondere jetzt im Internet, man löscht die Inhalte. Also das hat Deutschland zum Beispiel schon gemacht, 2009 sollte auch dort Netzzensur von Ursula von der Leyen eingeführt werden, wegen Kinderpornografie. Und mit tatkräftiger Unterstützung des CCC Deutschland und anderen Gruppen ist dann gelungen aufzuzeigen, dass die meisten Provider auch in China oder Russland, die solche Inhalte beherbergen, eigentlich relativ bereit sind, solche Inhalte zu löschen, weil auch sie Grenzen kennen. Also bei Kinderpornografie ist bei den meisten Schluss. Also da hat man auch Angst um die Reputation der Firma. Die Inhalte werden in 90% der Fälle, wie ermittelt wurde, gelöscht.
Sagt Henani Marquez vom Chaos Computer Club. Er und andere Organisationen planen ein Referendum gegen das neue Geldspielgesetz mit Netzsperren.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 15. März auf Rabe. Die Sendung zum Nachhören und mehr Hintergrundwissen gibt es unter info.rabe.ch. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen, Donnerstag, wie immer um 11. Dann analysieren wir unter anderem die Wahlen in den Niederlanden. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.